leben in Berlin 23. Wie für viele ist der Alltag der 49-jährigen Witwe Clara Brause nicht golden, sondern von der Inflation und dem Ringen um die Existenz bestimmt. Die einst gut situierte, nach dem Tod des Mannes verarmte Witwe lebt zusammen mit ihrer 25-jährigen Tochter Erna, einer Bankangestellten, in einer geräumigen Wohnung in Berlin-Moabit. 15 Tagebücher führt sie zwischen 1923 und 36. Kraftquelle im entbehrungsreichen Alltag ist für Clara Brause die Freundschaft mit Theodor Lessing, dem bekannten jüdischen Philosophen und Publizisten, den sie Peterle nennt und dem ihre heimliche Liebe gilt. Er lebt mit seiner Familie in Hannover. Wenn er in Berlin Vorträge hält, wohnt er in den ersten Jahren bei ihr. Durch das Abonnement der Vossischen Zeitung, liebevoll Tante Voss genannt, ist Clara Brause stets über das Neueste informiert. Erna findet nach ihrer Kündigung 1924 eine Anstellung in einer privaten Handelsschule, deren Direktor Esperanto als Weltsprache etablieren möchte. Menschlich setzt er Erna sehr zu. An Kultur sind Mutter und Tochter sehr interessiert, können es sich aber oft nicht leisten. Zerstreuung finden sie bei Sonntagsspaziergängen in Parks. Gegenüber ihren Zimmerherren, an die sie Zimmer vermietet, gibt Clara Brause mal die Tugendwächterin, mal die treusorgende Mutter. 13.07.23. Heute für Erna Kind Aussteuerwäsche genäht und gestickt. Die Läden der Lebensmittelhändler sind fast leer. Die Menschen fürchten sich vor dem Verhungern und Hamstern Unglaubliches. Stundenlang stehen sie an, um 1 bis 2 Pfund Kartoffeln zu erstehen. Sollten die Frauen nicht lieber in der Zeit häusliche Arbeiten verrichten? Aber da wird viel geklatscht und geschimpft auf die Oberen, die alles verkehrt machen. Und sie machen's am verkehrtesten mit ihrem Lamento, das doch zu keiner Besserung im Staate führen kann. Der rechte Mann ist eben noch nicht da, der die Zügel in die Hand nimmt, um die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Heute Buchdruckerstreik, der natürlich mehr Streiksüchtige nach sich zieht. Die Bombe muss ja auch endlich einmal platzen. Was sollen nur die Menschen mit Millionen von Papierfetzen anfangen? Gas-Elektrorechnungen in schwindelnder Höhe. Habe sofort alles ausgeschaltet. Ein winziges Nachtlämpchen und Kerzenschein muss einstweilen unsere Beleuchtung sein. Noch kann ich frei atmen. Aber wie lange noch bei dauernder Geldentwertung? Wenn ein Ei 50 Millionen Mark kostet, so brauche ich dir, liebes Tagebuch, die anderen Preise nicht zu nennen. Nullen über Nullen. Da kann man sehen, dass auch wir übrigen Menschen lauter Nullen sind. Mit Ausnahme einiger, die wertvollere vordere Zahlen bedeuten. Ebert, Stresemann? Heute kaufen, wer es kann. Denn morgen kostet's schon das Doppelte. Tante Voss macht es nächste Woche nicht unter 16 Milliarden Papiermark. Dem Peterle gingen Zeitungen und Postkarten zu. Wie gern würde ich ihn mal wieder mit einer kleinen Überraschung erfreuen. Musst einmal wieder mehr Brot mit Salz essen statt Margarine. Dann geht's vielleicht. Kleine, törichte alte Frau. Ersehntes ist für mich unerreichbar. Ergo, heraus aus dem Dunkel, empor zum Licht. Oktober 23. Sonntagabend im Staatsschauspielhaus. Faust geschaut. Schwer nur kann man sich an die expressionistische Bühnendekoration und Beleuchtung gewöhnen. Immerhin, Goethe ist und bleibt überwältigend. Unsere geliebte Tante Voss, von der wir uns nicht trennen können, da sie uns Bank, Mann, Vater, Freund und Welt ersetzt. 50 Milliarden. Peterle kommt. Ich ging fröhlichen Herzens, eine Melodie nach der anderen summend zum Lehrter Bahnhof. Da, endlich läuft der Zug aus Hannover kommend ein. Banges Suchen und Warten, er ist's, der Ersehnte. Schneewetter. Der mollige Ofen tut gute Dienste. Der Doktor arbeitet, schläft, telefoniert, empfängt Besuche und folgt Einladungen. Viel beschäftigter, viel begehrter Gelehrter, der er nun einmal ist. Unverkennbares Genie. Herrlicher Mensch. 31.12.23. Das alte Jahr lacht sich ins Fäustchen und grinst mich höhnisch zum Abschied an. Du wolltest ja früher so gern arm sein, damit dich die Menschen nicht immerfort beneiden. Nun bist du arm, Claire, bettelarm. Am 18.01.24 kam Dr. Lessing. Die paar Tage vergingen viel zu schnell, doch ich hatte das Gefühl des Geborgenseins meiner müden Seele. Ich bete an die Macht. Im Verlieben liegt weit größere Gefahr, Enthaltsamkeit. Nur durch sie dringen wir zur Vollkommenheit hindurch. Er muss erkennen lernen, dass es eine Freundschaft gibt, die ihm in unendlich freier Geistesliebe verbunden ist, ohne den Körper zu schwächen. März 24. Erna Kind blüht. Je älter das Blondchen wird, desto hübscher. Eitle Mutter, du. Blanke Augen, rote Wangen. Aber wo steckt der Erlöser, der sie aus dem Steinmauerkäfig befreit? Vierter, fünfter, 24. Wahltag. Wieder werde ich die goldene Mittelstraße wählen. Nicht rechts, noch nicht links schauen. Rechts, ganz rechts stand mein seliger Vater und rasselte dauernd mit dem Säbel. Die kernige Kriegsfaust von 70, 71, zürnend, drohend. August 24. Erna erhielt heute einen schriftlichen Heiratsantrag, den sie sicher ablehnt. Dreistes, unverschämtes Auftreten spricht aus den Schriftzügen. Ergo ad acta. Armes Erna-Kind. Sie hat es schlecht getroffen bezüglich Behandlung. Der Mund ist das schrecklichste Marterwerkzeug beim Direktor. Er hört niemals mein Mädel zu Ende berichten, sondern fährt donnernd dazwischen, sie mit nichtachtendem Du und Schmadderfritze zu bezeichnen, wenn er etwas verhuddelt hat. Niemals gibt er Auskunft oder Erklärungen ab, sondern sagt einfach, raussuchen, müssen sie wissen. Erna wird jedenfalls bald Schluss machen. 19.08.24. Endlicher Beginn der Räumung des Ruhrgebietes. Abzug der Franzosen aus Offenbach. Nach 18 Monaten endloser Qualen der Bevölkerung. Wer haftet für all den Jammer? Und nun die Konferenz in London? Bringt sie nun endgültigen Frieden? Erna Kind steckt in einer großen Arbeit. Sie hilft dem Direktor bei seiner Riesenreklame für seine am 1. Oktober zu eröffnende Esperanto-Schule. Er hat die alleinige Konzession für Groß-Berlin. Fabelhafter Unternehmungsgeist steckt in diesem Menschen drin. Oktober 25. Am Vormittag genügten wir unserer Wahlpflicht. Berlin, oh Berlin, wann wirst du wieder gut und schön? Viele fahnengeschmückte Autos fuhren durch die Straßen. Die von rechts trompeteten ihren Schlachtruf hinaus und die Linksseitigen bedienten sich ihres kräftigen Mundwerkes. Was ist das nun? Kommunismus, Deutschnationalismus oder Sozialdemokratie? Na, man los! Deutschlands Schicksal muss sich eben auch erfüllen. Nächstes Jahr wird's noch sehr zu weinen haben. 16.01.26. Heute wird mein einziges Kind 28 Jahre alt. Wer hätte das gedacht, dass das Mädel in diesem Alter noch unverheiratet ist? Nun, das Horoskop sagt's ja. Noch 5 Jahre muss sie warten. Dann ist der zuständige Transit fällig. Am letzten Sonntage fand das Unglücksrennen auf der AWO statt. Dieses Autorennen um den großen Preis von Deutschland stand unter einem Unglücksstern. 100.000 Besucher waren Zeugen. 2 Todesopfer und 8 schwere Verletzungen waren der Tribut dieses, für mich sicher zweifelhaften Vergnügens. 16.08.26. Der Weltspiegel brachte heute, dass am Alexanderplatz ein Wolkenkratzer von 12 Stockwerken entstehen soll. Dezember 26. Erna brachte 2 geschenkte Konzertkarten mit. Der Liederabend der herrlichen Sängerin Edith Lukasin half uns hinweg über die Sorgen des grauen Alltags. Das bis zu den Knöcheln reichende, entzückende hellblaue Seidendamastkleid mit einem gleichfarbenen Seidenschleier überflutet, den die Trägerin mittels 2 glitzernder Armspangen anmutig zusammenhielt, wirkte bezaubernd. Man träumte wieder von den alten, sittsamen Zeiten, die die jetzige kurze, direkt verboten zu betrachtende Kleidermode weit hinter sich verschwinden ließ. Juli 27. Am gestrigen Sonntag fuhren wir zur Erholung nach Pankow mit seinem reizenden Bürgerpark. Mir fiel unwillkürlich der alte Berliner Schlager ein mit seinem Refrain: Komm, Karlenekin, komm, Karlenekin, komm. Wir wollen nach Pankow gehen, da ist es wunderschön. Pankow, 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 kille, kille, Pankow, kille, kille, hopsasa. August 27. Der Kriegerverein in Friedenau veranstaltete einen festlichen Umzug, der fast endlos war. Der alte Fritz und die Germania wurden jubelnd begrüßt. Störend wirkte nur der unmittelbar dahinter folgende Schupowagen, der die Unsicherheit der jetzigen Republik verriet. Der Ältere hat zu mächtigen Einfluss auf den jüngeren Zimmerherrn. Und heute sollte mir Gewissheit werden über das Geheimleben der beiden. Ihr Schlafzimmer aufräumen, fand ich in einem offenen Schubfach einen Briefumschlag. Da der Umschlag geöffnet war, glaubte ich, mich keines Briefgeheimnisses schuldig zu machen. Ich entnahm dem Kuvert eine Zeitschrift, betitelt Eros, Werbeheft der Kampf- und Kunstzeitschrift. Paragraph 175 ist das Thema, das darin behandelt wird. Es wird darin für die Mann-Männlichen, also Homosexuellen, gesprochen, also gegen Paragraph 175. Ich sagte dem Jüngeren später frei heraus, dass ich beide für homosexuell halte. Er war sprachlos, gestand es dann aber offen ein. Ich wies darauf hin, dass ich ihre armen, verirrten Seelen stets in mein Gebet mit einschlösse. Er freute sich, dass ich sie nicht ausweisen wollte. November 28. Zeppelin in Berlin gelandet. Man flaggte und die Schulen feierten. Großartige Sache. Dezember 29. Heute beschlossen wir, zur Vorstellung von Frau im Mond zu gehen. 65 Pfennig kostete der billigste Platz und wir leisteten uns diese große Weihnachtsfreude für 1,30 Mark. Wir bewunderten die fabelhafte Technik und den genialen Gedankengang dieses Filmwerkes. Am gestrigen Sonntag hatte ich mal wieder einen Alkoholkranken zu Bett liegen. Studierter Jurist F.R. kam fast sinnlos betrunken heim. Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, dass der große Junge nicht viel vertragen kann. 6 Schoppen stoßen ihn völlig um, wie er mir anvertraute, während Stops 10 dazu braucht. Sonntagvormittag 10 Uhr klingelte Stops schon nach Kaffee und erbat für seinen kranken Bundesbruder Hafermehlsuppe. Sofort ging ich zu dem Ärmsten, mal wieder aus den Pantinen gekippten, ans Bett. Na, der Anblick in der Umgebung war nicht der appetitlichste. Schleunigst sorgte ich für Besserung. März 29. Ein tolles Chaos hinterließen beide. Meine Möbelpolitur an allen Gegenständen ist einfach unmöglich geworden zum Weitervermieten, ohne vorherige gründliche Renovierung. Stühle und Schubfächer sind aus dem Leim gegangen, weil sie sich oft aus Übermut im Rausch damit beworfen haben. Unser Verwalter kann nicht genug klagen, da sie unter dem Schlafzimmer der beiden auch das ihre haben. Ich selbst bin schachmatt. Mai 29. Wie ist doch die Welt verroht? Was brachten uns die ersten Maitage wieder für Unruhen, wie wir sie seit den Revolutionszeiten nicht wieder erlebt haben? September 29. Eben kommt Erna vom Stempeln heim. Keine Stelle nachgewiesen, nichts da. Tausende bitten um Brot. Erwerbslose sollen außerdem abgebaut werden. Kein Geld mehr vorhanden für Arbeitslose. Das kann für Gottlose eine nette Zukunft werden. Aber denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. 3. Oktober 29. Unser Hindenburg hat gestern seinen Geburtstag gefeiert und heute musste man ihm die traurige Mitteilung depeschieren, dass der Außenminister Dr. Stresemann heute unerwartet gestorben ist. Was dieser rührige Mann Deutschland gewesen ist, wissen alle, die seine Arbeit zu schätzen wissen. 19.12.29. Arbeitslosendemonstration. Wir demonstrieren in der Weihnachtsausstellung bei Wertheim. Wollten mal wieder Erfreuliches sehen. Dezember 29. Wir haben heute bei der Wahl des Volksentscheides mit Ja gestimmt. In Ermangelung besserer Einsicht konnten wir nicht anders. Januar 36. Heute mache ich mein Testament. Natürlich ist mein Erna-Kind Universalerbin meiner Habseligkeiten. Die Ärmste ist nun allein. So und nun auf eventuelles gesundes Wiedersehen, liebes Tagebuch, oder aber Gott ruft mich inzwischen zu sich. Wie er es will. Ich habe rasende Schmerzen. Und deshalb Schluss.